Ich habe meine Predigt heute Königreich oder Bettelarm genannt. Ich fand diesen Titel so toll und ich hatte mir gewünscht, dass das für die Predigtreihe ist, aber das ist natürlich nicht zu toppen. Königreich oder Bettelarm. Gabriela hat eben schon erzählt, worum es letztendlich ging. Es ging auch um Geld, es ging aber darum, dass wir Verwalter, gute Verwalter unserer Ressourcen sind, dass wir einen Lebensstil haben, der geprägt ist vom Geben. Und letztes Mal ging es um den Zehnten und auch ganz praktisch um Fragen. Runtergebrochen war das Thema, wer gibt, wird gesegnet auf allen Ebenen. Wolfram hat ja manchmal gesagt, was du eben schon zitiert hattest, das Portemonnaie ist manchmal das Letzte, was sich bekehrt. Aber es geht nicht darum, dass wir aus einem moralischen Druck heraus irgendetwas geben müssen, weil ja leider so viele Bibelstellen es in der gibt, die vom Finanzen reden und dass wir nachher irgendwas geben, was wir gar nicht geben wollen, was wir lieber hätten behalten wollen. Sondern weil wir erkannt haben, geben, es lohnt sich. Weil wir erkannt haben, dass geben reich macht. Wieso? Weil wir etwas geben, weil Gott sich vorher komplett, vollkommen hingegeben hat. Wir geben also nur etwas zurück, etwas und Jesus hat sich komplett verschwenderisch gegeben. Ich wollte schon immer mal über diese Bibelstelle predigen. Und jetzt, heute war der Augenblick da, Philipper 4, die Verse 10 bis 11, 14 bis 19. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich, also Paulus, habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Vers 14. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an bewiesen, liebe Philippa. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonik, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch für euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Amen. Ich finde diesen Text immer wieder großartig. Der stellt alles auf den Kopf, was man vielleicht bislang gedacht oder nicht gedacht haben könnte. Der große Völkerapostel Paulus zeichnet sich ja sowieso schon dadurch aus, dass er keine Auseinandersetzung scheute, dass er kein Blatt vor den Mund nahm und dass er vor allen Dingen keine Menschenfurcht hatte. Auseinandersetzungen waren dazu da, um geklärt zu werden, beziehungsweise wenn es um das Evangelium ging, denn kannte er keine Verwandten. Wenn es dem Reich Gottes und den Menschen diente, die ihm anvertraut waren. Und sein größter Wunsch war, dass Menschen ihm nacheifern sollten. Ich würde mich niemals trauen, sowas zu sagen. Eifer mir nach, mach das so wie ich. Aber Paulus durfte das und konnte das. Wieso? Um sich immer mehr vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen, um immer mehr in ihn verwandelt zu werden. Völlig unabhängig von äußeren Umständen und von Menschen. Und dementsprechend fällt auch sein Dank aus. Ist euch aufgefallen, dass das überhaupt kein Dank war an die Philipper? Ich finde, man könnte ja fast erbost sein. Die Philipper geben eine riesige Spende, haben es sich vielleicht von ihrem Gehalt oder von den $3 abgeknapst. Und was macht Paulus? Er dankt Gott statt den Philippern. Er hat noch nicht mal gesagt, oh, ich werde euch bis an mein Lebensende dankbar sein, dass ihr gehorsam wart, dass ihr das getan habt, was Gott euch aufs Herz gelegt hat. Der sagt nur, okay, ihr wart gehorsam und nun und jetzt, ja, ihr habt seinen Willen getan, aber mehr auch gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich stelle mir vor, ich gebe eine Spende, freue mich total, dass der oder die gesegnet wird und dann sagt der andere, naja, du warst immerhin gehorsam. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich denken würde, aus der Gemeinde auszutreten. Oder sowas wird natürlich nicht passieren, aber ich finde, das ist ganz schön harter Tobak. Aber Paulus traut sich sowas. Paulus traut sich, einfach über alles hinwegzugehen. Ich finde das großartig. Und wenn Paulus hier davon spricht, Entbehrung ertragen zu müssen, dann meint er definitiv nicht, ab und zu Hunger gehabt zu haben oder mal, dass das Bett nicht zu weich war, sondern Entbehrung zehren von einem, körperlich und seelisch. Und auch geistlich musste er das lernen. Sie sind ihm nicht in die Wiege gelegt worden. Körperlich und seelisch haben diese Entbehrung ihm bestimmt zugesetzt, aber nicht mehr geistlich. Davon war er völlig unabhängig geworden. Und wie im 2. Korinther steht, auch wenn der äußere Mensch aufgerieben wird, der innere wird erneuert und er wurde stärker durch diese Entbehrung. Denn Paulus war ja Vollzeitevangelist und er war Vollzeitzeltmacher. Und das war kein Job so 40 Stunden, 5 Tage die Woche, sondern das war ein harter Job. Und dann nach Feierabend nicht die Beine auf den Tisch, sondern schön zur Evangelisation, schön zur Predigt. Und manchmal, da fiel doch der eine aus dem Fenster, weil er 3 Stunden gepredigt hat. Ich stelle mir das vor, ich habe einen harten Tag. Und statt nach Hause zu gehen, gehe ich irgendwo hin, wo ich erstmal gar nicht willkommen bin und predige dann vielleicht noch so lange und im Anschluss bete ich dann auch noch für andere. Was für ein anstrengendes, aber auch was für ein erfülltes Leben und was für eine Frucht, das kann man sich manchmal gar nicht so richtig vorstellen. Wie erfüllend das ist, so viel Frucht im eigenen Leben zu sehen. Aber Paulus findet das auch gar nicht schlimm zu sagen, eigentlich, zu den Korinthern zum Beispiel, eigentlich müsstet ihr mich unterhalten. Eigentlich wäre es ganz normal, wenn ihr mich entlohnen würdet für meinen Dienst. Aber er will ihnen nicht schuldig sein und er will Freiheit gegenüber ihnen haben. Einzige Ausnahme waren die Philipper. Das war ein absolutes Privileg, dass die Philipper Geld von ihnen annahmen. Dass er Geld von den Philippern annahm. Nur von ihnen nahm er Unterstützung an, auch nicht einmal, sondern mehrere Male. Und was macht er? Er freut sich, dass Gott ihm die Gelegenheit gab, ihn zu segnen. Für ihn war das sonnenklar. Erstens, er brauchte ihr Geld nicht. Entweder er arbeitete oder wenn er nicht arbeitete, wusste er, Gott versorgt mich, nicht die Philipper, auf euch bin ich gar nicht angewiesen. Und zweitens, war es aus einer Sicht ein Geben und Nehmen. Wie hier im Vers 15, glaube ich, steht es, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Er diente ihnen geistlich und sie ihm materiell. Aus seiner Sicht eine total klare Win-Win-Situation. Hast du Gemeinde schon mal unter diesem Aspekt gesehen? Dass wir geistlich gesehen immer gesegnet werden, auch wenn wir nur mal im Gottesdienst vorbeigucken, auch wenn wir mit dem halben Bein drin oder draußen stehen. Unabhängig davon, ob uns diese Veranstaltung hier gefallen, geistlich gesehen bekommst du immer was. Weil Gemeinde ist ja nicht nur sonntags hier der Gottesdienst, sondern auch wie geleitet wird, wie gebetet wird, was alles getan wird. Gemeinde ist ja viel mehr als die Veranstaltung. Aber es ist ein Geben und Nehmen. Paulus bringt die Sachen manchmal so unglaublich toll auf den Punkt. Aber allein, damit der Gottesdienst heute stattfinden kann, haben andere zum Beispiel Lobpreis geübt, eingekauft, geputzt, Rechnung bezahlt, damit die Kerzen brennen können und damit wir es warm und trocken haben. Und auch wenn wir das für ganz selbstverständlich nehmen, so viel Möglichkeiten wahrnehmen zu können, ist es das nicht. Leib Christi, ob im ganz Großen oder im ganz Kleinen, funktioniert nur in diesem Hin und Her, in diesem Geben und Nehmen. Und dann toppt Paulus das noch weiter. In Vers 17 sagt er, denkt nicht, dass ich darauf aus bin, noch mehr zu bekommen. In Klammern, ich bin völlig unabhängig von euch. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von euren gegeben habt, immer weiter anwächst. Er will, dass die Spenden ihrem geistlichen Konto zugesprochen werden. Und je nach Übersetzung steht das, in der Einheitsübersetzung steht, um den Gewinn, den ihnen mit Zinsen gutgeschrieben wird. Oder im Neuen Leben, um den verdienten Lohn für ihre Freundlichkeit zu empfangen. Diese Verheißung gilt uns natürlich auch. Wir werden einen Lohn bekommen. Und natürlich ist uns klar, dass die Gnade über allem steht. In dem Augenblick, wo wir Ja zu Jesus gesagt haben, werden wir immer diese Gnade haben, unabhängig von unserem Verhalten. Die Gnade gilt uns, weil wir zu Jesus gehören, aufgrund unserer Zugehörigkeit, nicht aufgrund unseres Verhaltens. Aber darüber hinaus können wir erwarten Lohn und die Bibel sagt reichen Lohn empfangen für das, was wir geben, wie wir uns einbringen, was wir mit anderen teilen. Immer aus der Freiheit heraus, immer aus der Erkenntnis heraus. Wir sollen nicht etwas geben, was wir gar nicht haben. Wir sollen uns nicht aufopfern in dem Sinne, dass wir uns selbst schaden. Sondern aus dem geistlichen Überfluss können wir vielleicht auch mal was Materielles weitergeben oder Fahrräder weitergeben. Und das ist das Wunderbare. Wir sind nicht darauf angewiesen, aufzurechnen. Ich habe vor kurzem mal einer Kollegin ein Mitbringsel gegeben. Und dann hat sie statt Danke gesagt, jetzt weiß ich gar nicht, was ich dir schenken soll. Und was hab ich gemacht? Ich habe es letztendlich wieder mitgenommen. Also da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht angehen. Ich habe ja jetzt nicht ihr mein Auto, was jetzt in Schrott kommt, geschenkt, sondern ich hab schlicht ein kleines Guatemala-Täschchen schenken wollen. Manchmal ist das so schwer, Geschenke anzunehmen. Aber die Verheißung gilt uns immer. Wenn du dich einbringst, wenn du teilst, wenn du gibst, ob das Geld, Finanzen oder Zeit unser kostbarstes Gut ist, wirst du reichen Lohn empfangen. Manchmal in derselben Währung und manchmal auf eine ganz andere Art und Weise. Von ganz woanders her kommt manchmal der Segen zurück. Und falls die Philipper bis hierhin irgendwelche Illusionen gehabt haben sollten, sagt er, ich danke deshalb Gott, weil Gott derjenige ist, der euch das auf eurem geistlichen Konto gut schreibt. Wieso? Weil Gott aus seinem unerschöpflichen Reichtum was rausholt. Und unerschöpflicher Reichtum ist ziemlich viel. Sich zu investieren ist also nicht eine Sache zwischen mir und dir oder zwischen mir und meiner Gemeinde, meinem Werk, wo auch immer ich bin, sondern mich zu investieren ist eine Sache zwischen mir und Gott. Das ist eine ganz andere Perspektive. Und zwischendrin werden auch mal ein paar Menschen vielleicht gesegnet. Mir gefällt dieses Bild. Das ist eine Sache so, und dann ist der natürliche Ausfluss das Resultat auch in der Horizontalen. Und das ist aus Paulus Sicht ein Privileg. So kann man das auch mal sehen. Was sagt er ganz konkret? Niemand ist auf dein oder mein Geld angewiesen. Wenn du nichts geben willst, fragt er andere, beauftragt er andere, die wollen. Und das finde ich das Tolle, diese Unabhängigkeit zu haben. Ich muss nicht mit dem anderen lieb Kind machen. Ich muss nicht sagen, bitte, bitte, sondern ich weiß, nein, auch wenn Gott Menschen benutzt, aber er beauftragt sie, was zu geben. Ich muss nicht so machen, damit jemand auch einen Dienst übernimmt, sondern ich darf erwarten, dass das der Heilige Geist macht, der ihnen das aufs Herz legt. Gott hat andere Möglichkeiten, wenn wir uns entscheiden, uns nicht einzubringen oder nicht zu teilen zu wollen. Aber er möchte uns den Segen des Gebens, den Segen des uns Investierens einfach nicht vorenthalten. Und ich finde das eine wunderbare Sichtweise. Wir werden gesegnet, indem wir geben. Und natürlich, ich meine, wir wären ja schön doof, wenn wir uns nicht darüber freuen würden, dass sich diese Predigtreihe auch auf dem Konto zeigt. Aber das ist eine Frucht, die sozusagen uns, euch auf dem Konto gut geschrieben wird. Und das finde ich einfach super. Was bedeutet das ganz konkret für dich und für mich? Erstens, hinter jedem Segen steckt Gott. Ich bin schon so viel gesegnet worden in meinem Leben, in ganz vielerlei Hinsicht, aber besonders in den ersten Praxisjahren. Hat Gott mich wirklich ziemlich ungewöhnlich gesegnet, und Halleluja, der Segen hört ja auch gar nicht auf. Aber es war eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich kümmere mich um dein Reich und du kümmerst dich um mein Konto. Und es haben mir mehrere Leute, ohne dass ich sie gebeten hätte, mich monatelang oder jahrelang unterstützt finanziell. Oder mein Kollege meinte, ein halbes Jahr brauchst du keine Miete zahlen in der Praxis. Fand ich schön. Ein anderer hat gesagt, nee, ich zahle dir deine Wohnungsmiete. Oder Tankfüllung habe ich regelmäßig bekommen, ein Auto geschenkt gekriegt. Ich habe so und so viele Urlaube, Flüge und natürlich den klassischen Briefumschlag im Briefkasten gefunden. Und dann habe ich da mal zurückgeguckt und habe gedacht, Gott, du weißt wirklich, was mir wichtig ist. Ich mag auch so gerne in Urlaub fahren. Und ich habe so viele Urlaube gekriegt. Gott weiß, was wir, also Praxismiete müssen, Urlaub können. Aber ich bin so viel gesegnet worden. Ich bin wirklich überschüttet worden. Und ich hätte häufig alles drum gegeben, rauszufinden, von wem der Segen kam. Ich war häufig nicht erfolgreich. Was habe ich gelernt? Erstens, mich total zu freuen, dass Gott mich sieht. Zweitens, wenn ich durfte, habe ich gedankt. Einmal erinnere ich, wir waren gerade am Mittagessen, klingelte das Telefon und dann fragte mich so ein, ich nenne ihn liebevoll Raubein, der ist schon bei Jesus, dann meinte der, ich will deine Kontonummer wissen. Und dann habe ich nur gesagt, ja, ich bin beim Essen, kann ich dich nachher noch anrufen? Nee, so wichtig ist das auch nicht, hier hast du 4000 Mark. Und ich fand das so toll, dann habe ich mich nochmal versucht, einmal zu bedanken, und er meinte, jetzt ist aber auch mal wirklich gut. Der konnte das, dieses Ehepaar war so großzügig, aber der konnte das einfach überhaupt nicht ab, wenn man gedankt hat. Vielleicht hat er das ja noch gelernt. Aber ich habe es gelernt, mich zu bedanken und auch wirklich zu wissen. Das ist leider bei mir normal. Also mich zu bedanken, aber auch zu wissen, ich bin unabhängig von Menschen. Wenn sie mir was geben, bin ich nicht in einer Abhängigkeit von ihnen. Und das war nicht immer ganz leicht. Aber das ist so wichtig, unabhängig zu sein, nicht diese Menschenfurcht zu haben und nicht dieses Klebrige, was man unter Liebe versteht, zu haben. Aber letztendlich war das Gottes Methode, mir zu zeigen, ich sehe dich. Welches ist deine Perspektive? Wer ist aus deiner Sicht dein Versorger? Verlässt du dich lieber auf dich selbst, dein Know-how, deine Erfahrung, deine Arbeitsstelle oder auf dein Konto? Und natürlich stehe ich nicht da, wo Paulus steht. Und du vermutlich auch nicht, sage ich jetzt mal so. Aber zumindest strecke ich mich danach aus, meine Sicherheit vor allen Dingen in ihm zu suchen. Weil Gott uns übernatürlich im Alltag beisteht, weil er uns permanent segnen möchte, weil er uns überschütten möchte. Das ist sein Wesen, uns zu schenken, uns zu geben. Selbst wenn die Art seines Segens nicht unseren Vorstellungen entspricht. Nach dem Motto, ich hätte aber lieber ein anderes Fahrrad bekommen. Und umgekehrt, wenn du gibst, gibst du eher, um Menschen zu gefallen oder Gott? Natürlich dürfen wir uns freuen, wenn andere sich freuen. Das ist doch ganz klar. Aber nicht, um Menschen zu gefallen, weil, was wir vorhin schon gehört haben, die eine Hand soll nicht wissen, was die andere tut. Also nicht kalkulieren, wenn ich das jetzt tue, dann werde ich aber das machen können. Oder dann wird die andere mich endlich sehen. Das ist eine ganz, ganz wackelige Angelegenheit, wenn wir kalkulieren. Dann sind wir nämlich vor allen Dingen störanfällig und anfällig für Verletzungen. Stell dir mal vor, der andere bedankt sich nicht angemessen. Oder sagt, schön, dass wir drüber geredet haben. Oder wie Paulus, Mensch, gut, dass du endlich gehorsam gewesen bist. Also, wenn mir das mal passiert, ich bin ja jetzt vorgewarnt, da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Und das haben wir auch immer wieder betont. Es geht nicht darum, vor allen Dingen viel zu geben, sondern Gott liebt auch noch einen freudigen Geber. Also nicht so, ich muss, sondern ich darf investieren. Ich darf in Reich Gottes investieren. Wenn du kein Geld hast, darfst du trotzdem Zeit investieren, Gebet investieren, Liebe investieren. Die Erde ist so ohne Liebe und davon kann man gar nicht genug geben. Auch Finanzen, aber auch alles andere. Und Gott braucht unsere Opfer nicht. Ich finde das im Psalm 50 immer so toll, dass er sagt, und wenn ich was bräuchte, würde ich es mir nehmen. Aber ich brauche das nicht von dir. Selbst unser Lob oder die Anbetung oder ihm die Ehre zu geben, ist ein Witz gegen das, was wir von ihm bekommen. Ewiges Leben und Frieden. Zweitens, wie genügsam dürfen oder müssen wir sein? Finde ich auch einen interessanten Gedanken. Ich finde das total inspirierend, aber auch herausfordernd, dass Paulus schreibt, dass er gelernt hat, im Überfluss genauso zurechtzukommen wie im Mangel. Wir könnten ja jetzt sagen, okay, ich brauche nicht viel, ich komme mit meinem ganz kleinen Radius aus. Und das hat viele Vorteile, nicht viel zu brauchen. Aber da ist ein gewisser Unterton dabei. Weil wir können ja sagen, ich brauche nicht viel. Es kann ja aber auch sein, dass der Heilige Geist sagt, wenn du mehr hast, kannst du auch mehr geben. Nicht mehr behalten, sondern mehr weitergeben. Aus seiner Fülle geben, nicht aus meiner Fülle geben. Dann wird unser Horizont größer, dann wird es erweitert und dann bekommen wir immer mehr diese Königreich-Mentalität. Und das ist jetzt die interessante Frage bei 3. Wie geistlich reich sind wir? Wie geistlich reich bin ich und bist du? in Epheser 1 steht ja, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Wir können nicht noch mehr gesegnet werden. All das, was Jesu Wesen ausmacht, wohnt bereits in uns. Aber wir können noch mehr davon verstehen. Wir können Offenbarung bekommen, die ganzen Geschenke auspacken. Und wir wissen, wir können viel, viel Geld auf dem Konto haben und innerlich bettelarm sein. Oder wir können wenig auf dem Konto haben und total reich sein. Wir haben ja immer wieder von unserem Onkel in Guatemala erzählt, der so viel Geld auf dem Konto hatte und der wirklich mir unter Tränen erzählt hat, dass er jetzt leider kein Geld mehr für Trinkwasser hätte, weil meine älteste Schwester das Geld zum Fenster rausschmeißen würde, weil sie Putzmittel gekauft hat. Und das Schlimme ist, er meinte das ernst. Bei so vollen Konten. Wir können so arm sein und er hat auch so arm und so ärmlich gelebt, wirklich unterernährt gelebt. Und das hat absolut nichts mit Genügsamkeit zu tun. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich nicht das Geld zum Fenster rausschmeißen. Und natürlich, Geld beruhigt und ich kann viel mit Geld machen, was andere nicht machen können, wenn sie es nicht haben. Aber Geld an sich macht nicht reich oder zufrieden oder automatisch glücklich. Weil wir können uns entscheiden und wir müssen uns eigentlich immer wieder entscheiden, geben wir Zeit, Ressourcen oder Geld aus und haben dann womöglich noch weniger oder investieren wir in Reich Gottes. Das kann um dieselbe Zeit kommen, kann alles das Gleiche sein, aber das eine ist in eine Investition. Und wenn ich investiere, bekomme ich einen Gegenwert, bekomme ich Frucht, bekomme ich etwas, was wächst. Dann gucke ich erstens von mir weg und weiß, dass der Heilige Geist mir seinen Lohn gibt. Manchmal kriegen wir das in ganz anderer Währung zurück. Meinetwegen die Freude, dass jemand Ja zu Jesus sagt. Manchmal in ähnlicher Währung. Aber in jedem Fall macht Geben reich. Geben macht Königreich. Amen. Lass uns